Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch, das Buch Josua. In diesem Quartal schauen wir uns das Buch Josua an, wo Israel eine zweite Chance bekommt, ins verheißene Land einzuziehen. Gemeinsam entdecken wir, wie Gottes Treue damals sichtbar wurde und was sie heute für uns bedeutet. Dabei lassen wir uns von Josuas Glauben ermutigen, Gottes Verheißungen auch in unserem Leben festzuhalten. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Liebe Freunde Bogenhofens, ich darf euch wieder begrüßen zu unserem Bibelstudium. Wir schauen natürlich noch einmal in das Buch Josua. Mit mir hier in der Runde sitzen Josef, Jürgen, Christopher und mein Name ist Hannes. Bevor wir starten, möchte ich euch einladen, mit mir gemeinsam zu beten. Lieber Herr Jesus, wir kommen zu einem Josua, der älter geworden ist, der zurückblickt und in die Zukunft schaut, und wir wollen uns ansehen, welche Gedanken durch seinen Kopf gehen. Herr Jesus, ich bitte dich für den Heiligen Geist für uns, die wir hier gemeinsam nachdenken, aber auch für alle unsere Zuschauer und Zuhörer, dass auch sie dein Wort verstehen, darüber nachdenken können und das mit Gewinn tun können. Ich danke dir dafür. Amen.
Amen.
Gut, schauen wir noch einmal ganz zum Schluss zum Kapitel 21. Mhm. Die letzten drei Verse, 43 bis 45. Christopher, bist du so lieb, uns das vorzulesen? Du hast, glaube ich, eine Schlachterbibel, soweit ich das sehe. Ja. Kapitel 21, ab Vers 43.
So gab der Herr Israel das ganze Land, von dem er geschworen hatte, es ihren Vätern zu geben. Und sie nahmen es in Besitz und wohnten darin. Und der Herr verschaffte ihnen Ruhe ringsum, ganz so, wie er ihren Vätern geschworen hatte. Und keiner ihrer Feinde konnte vor ihnen bestehen, sondern der Herr gab alle ihre Feinde in ihre Hand. Es fehlte nichts an all dem Guten, das der Herr dem Haus Israel verheißen hatte. Alles war eingetroffen.
Wenn ihr da so diese drei Verse lest, wie würdet ihr die zusammenfassen, so ganz kurz und knackig? Worum geht's da in diesen drei Versen?
Alles, was Gott versprochen hatte, hat er eingehalten.
Mhm. Es ist genauso passiert wie angekündigt.
Genau. Ja. Mhm. Keine leeren Versprechungen, alles erfüllt.
Also kein Politiker von heute. Gott ist treu.
Man hat den Eindruck eigentlich, das Buch könnte hier zu Ende sein.
Ja.
Es kommen dann noch zwei, drei Kapitel, die sozusagen nochmal wichtige Dinge dann noch im Nachgang präsentieren, auch um das sozusagen das, was Gott geschenkt hat, dass es auch bleibt. Ja, das werden wir dann ja auch noch sehen. Aber das ist jetzt quasi eigentlich die Eroberung des Landes, ist hier sozusagen jetzt gedanklich erstmal soweit abgeschlossen. Bleibt natürlich was zu tun noch, aber hier ist sozusagen erstmal der vorläufige Schlusspunkt. Und ich glaube, dass diese Lektion, die hier steht, für uns auch ganz wichtig ist, dass alle Verheißungen, die sind alle eingetroffen. Das hat zwar zum Teil Jahre gedauert, es hat zum Teil eine ganze Generation später erst gebraucht, aber am Ende sind sie alle eingetroffen.
Schaut mit mir dann noch einmal in diese drei Verse in den Bibeltext. Welches Stichwort oder welche Gedanken springen euch da ganz besonders ins Auge?
Also gleich im Vers 43 das ganze Land, das er ihnen verheißen hatte. Und geschworen hatte sogar. Das hat er ihnen gegeben.
Ich finde auch Vers 44 interessant, er verschaffte ihnen Ruhe. Weil das ja so eine Sache ist, die dann später im Hebräerbrief auch aufgegriffen wird, wo er deutlich wird, okay, das ist jetzt eine äußerliche Ruhe. Es gibt noch eine innerliche Ruhe, eine geistliche Ruhe, weil so wie diese äußerlichen Kämpfe ja auch ein Symbol sind für geistliche Kämpfe. Mhm. Ja, man kann ja sozusagen das ganze Buch Josua auch auf das geistliche Leben letztlich übertragen. Ne?
Also mich hat da die Anmerkung zur Lektion zu diesem Abschnitt inspiriert. Also das Stichwort ganz und das Stichwort alle taucht hier auf. Bei uns sind es zwei unterschiedliche Wörter. Im Hebräischen ist es ja ein und dasselbe Wort. Ja. Da ist es noch massiver. Zack, zack, zack. Innerhalb von wenigen Versen taucht das hier etliche Male auf. Schaut einmal diese Sätze an. Wer ist da meistens Subjekt? Wer ist da sozusagen die Person, die eine Handlung ausübt?
Ja, es ist immer Gott, der das macht.
Es scheint so.
Wie Josef vorher schon erwähnt hat. Gott hat alles gemacht.
Und er ist immer am Handeln. Verschafft ihnen Ruhe, gibt ihnen das ganze Land, vertreibt alle Feinde. Genau.
Also alles, was gut ist, da im Josua-Buch zusammengefasst, Gott hat es getan. Ja. Das wäre so ein bisschen die Quintessenz.
Das erinnert mich so ein bisschen, man sagt ja auch, das Buch Apostelgeschichte sollte eigentlich das Buch der Geschichte des Heiligen Geistes heißen. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen diese Idee. Da sind zwar Menschen, die handeln, die reden, die tun, aber wenn man es eigentlich liest, sieht man, es ist Gott, der wirkt.
Also Gott ist es, der hier dem Volk eigentlich alles, was an Segen möglich ist, schenkt und bewirkt und vorbereitet und umsetzt und ja, schlussendlich genießen sie das, was Gott ihnen gibt. Wenn ich das so zusammenfasse, was hat das eigentlich für eine theologische Bedeutung auch für uns, wenn ich das so sage? Alles Gute, aller Segen kommt von Gott.
Ja, ich würde mal sagen, sie haben ja doch jetzt sehr viel erlebt. Du siehst es in den 5 Büchern Mose, dann jetzt bei Josua, in das Land Kanaan und so weiter. Und die Gefahr ist ja schon groß, dass du überheblich wirst und dann dir denkst, ja, wir sind aus Ägypten raus, wir haben das in der Wüste geschafft, wir haben Kanaan, der jetzt viele vertrieben. Der Mensch neigt ja schon dazu, überheblich zu werden und sich selber auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, hey, schau, das geht doch. Brauchen wir Gott wirklich? Ist er wirklich so wichtig? Und ich finde, du siehst es hier, das wird schon einmal sehr deutlich gemacht, Leute, nein, Gott ist es, der alles macht. Gott ist es. Und ich finde es auch wichtig im persönlichen Leben, auch heute und so, dass wir uns immer wieder klar machen, dass immer letzten Endes Gott dahinter steht, der mir dabei hilft, ihm die guten Dinge zu bewerkstelligen.
Also eigentlich so eine Art Vorbeugemaßnahme gegen Stolz, Überheblichkeit, falsche Selbstsicherheit. Wenn ich sehe, wie Gott wirkt, dann weiß ich, dass mein Wirken im Vergleich dazu ja bedeutungslos ist.
Vor allem finde ich immer so Vorbeugung gegen das eigene Ich.
Ja.
Ich finde, das ist ja sowieso immer so dieser große Kampf, das eigene Ich oder Gott. Und da wird klargestellt, das eigene Ich kannst du mal beiseite schieben, der liebe Gott steht an erster Stelle.
Du hast ja gefragt auch nach der theologischen Bedeutung. Das ist ja quasi hier der Abschluss, in gewisser Weise ein Abschlusspunkt von der Entwicklung, die spätestens seit 2. Mose beginnt. Der 1. Mose hat mir die ganzen Verheißungen, aber dann hast du von 2. Mose, vom Auszug aus Ägypten, der theologisch letztlich die Erlösung repräsentiert, das Blut des Lammes. Dann hast du durch das Rote Meer, das ist die Taufe. Und dann hast du diese vielen Jahre Wüstenwanderung bis halt zum Ziel. Und dann hast du die Einnahme, das gelobte Land. Das ist ja also in der ganzen Bibel und auch darüber hinaus immer so ein Bild von Bekehrung bis in den Himmel halt sozusagen. Ja. Und es gibt ja durchaus manchmal so dieses Gefühl, also die Erlösung ist etwas aus Gnade. Ja, Gott vergibt mir, er rechtfertigt mich und jetzt muss ich halt schon noch ein paar gute Werke tun. Aber die werde ich halt sowieso halt nicht so ganz gut tun können. Deswegen sind sie am Ende auch irgendwie egal und hofft. Aber hier wird deutlich, es ist dieselbe Gnade, die aus Ägypten führt, die auch nach Kanaan reinbringt. Das heißt, das, was wir also oft als Rechtfertigung und Heiligung bezeichnen, ist letztendlich immer Gottes Wirken. Es ist immer aus Glauben. Sowohl die Vergebung für meine Sünden, die ich begangen habe, als auch die Siege, die ich erringen kann, sind immer Gottes Gnade. Und das finde ich auch sehr tröstlich, weil das zeigt, das ist dann kein Hamsterrad, sondern das ist von da bis da trägt Gott mich durch. Er fängt was an, er beendet es auch.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Gedanke. Du hast es jetzt betont. Das, was unter Mose und Josua hier passiert, ist Sinnbild für Erlösung. Gott macht es und wir sind die Nutznießer und können das Land, in dem Milch und Honig fließt, genießen, so nach dem Motto.
Und ich glaube, es ist trotzdem interessant, dann zu sehen, Gott hat gekämpft, aber sie mussten auch mit rein. Sie mussten der Bundeslade folgen, sie mussten um Jericho herumziehen. Also sie waren ja nie nur die Zuschauer.
Ja, genau.
Sie sind immer mit ihm gegangen, ihm nachgefolgt, der Wolkensäule hinterher. Sie mussten das Blut an die Tür. Also egal, wo du bist, es war immer auch Treue gefragt. Immer ein Handeln, das alleine niemand gerettet hätte, aber doch gezeigt hat, wir vertrauen auf das Handeln Gottes. Das ist, glaube ich, in unserem Leben auch so.
Ich meine, das ist ja dieser Spagat, mit dem viele Menschen, nicht zuletzt auch viele Christen, ein Problem haben, dass sie nicht wissen, sind es jetzt die Werke oder ist der Glaube? Und weder die Werke noch der Glaube rettet, sondern alles beides gemeinsam. Oder? Ja. Mein Glaube ist nichts wert. Der Jakobus sagt es ja sehr schön. Mein Glaube ist nichts wert, wenn er sich nicht in meinen Werken widerspiegelt. Mir geht das immer so durch den Kopf, wenn ich die Offenbarung lese. Menschen werden nur aufgrund ihrer Werke gerichtet. Da heißt es, kein einziges Mal, jemand wird gerichtet aufgrund seines Glaubens. Hm. Und warum? Nicht, weil die Werke retten, aber weil die Werke widerspiegeln, wie es denn mit meinem Glauben ausschaut.
Das stimmt.
Und an der Stelle sage ich immer gerne, es geht nicht um mit oder ohne Werke, weil versuch mal kein Werk zu tun. Es geht darum, meine Werke oder Gottes Werke. Gottes Werke für mich, in mir, durch mich. Ja, und das ist genau was Jose uns zeigt. Mhm. Mit Gott kann man Gewaltiges vollbringen. Genau.
Wir wollen uns heute speziell Kapitel 23 anschauen. Und wir werden da jetzt immer einen kleinen Abschnitt lesen und uns dann auch Gedanken drüber machen. Kapitel 23, lieber Jürgen, würdest du die Verse 2 bis 5 lesen?
Da rief Josua ganz Israel zusammen, seine Ältesten und seine Häupter und seine Richter und seine Aufseher, und sagte zu ihnen: Ich bin alt geworden und ich bin hochbetagt. Und ihr habt alles gesehen, was der Herr, euer Gott, alles diesen Nationen euretwegen getan hat. Denn der Herr, euer Gott, er ist es, der für euch gekämpft hat. Seht, ich habe euch diese übrigen Nationen durchs Los als Erbteil zugeteilt, nach euren Stämmen vom Jordan an, sowie alle Nationen, die ich ausgerottet habe, bis an das große Meer gegen Sonnenuntergang. Und der Herr, euer Gott, er selbst wird sie für euch ausstoßen und sie für euch vertreiben. Und ihr werdet ihr Land in Besitz nehmen, wie der Herr, euer Gott, zu euch geredet hat.
Versuchen wir das wieder zusammenzufassen. Also, was erfahren wir über Josua selbst?
Mittlerweile alt und hochbetagt.
Mhm. Also er blickt ein bisschen zurück und ich kann mir gut vorstellen, er fragt sich auch, wenn ich nicht mehr bin, wie wird es mit dem Volk weitergehen? Das werden wir dann auch noch im Kapitel 24 sehen. Also das ist ein Punkt. Ja? Er ist alt geworden und blickt auch zurück. Was sagt das so über die wesentlichen Kernpunkte der Geschichte, die er ja miterlebt hat? Er war ja von Mose von Anfang an dabei, nicht? Also er blickt jetzt auf Jahrzehnte zurück, kann man sagen. Was sind so seine zwei Schwerpunkte, die er da seht?
Ja, was mir gleich aufgefallen ist, ist das immer so dieses Herr, euer Gott. Mhm. Erstens mal zwei Punkte. Erstens, dass Gott halt immer alles macht, wie wir eh schon besprochen haben. Aber auch, so wie du jetzt vorher erwähnt hast, er ist jetzt schon alt, blickt zurück. Und ich glaube, er erwähnt immer euer Gott, um ihnen klarzumachen, es ist nicht nur der Gott, der jetzt dann das für Mose gemacht hat und Abraham, Isaac und so weiter, für all die, sondern das ist euer Gott und geht mit dem den Weg weiter, führt den Weg weiter. Mhm. Weil ich glaube auch, dass er sich jetzt Gedanken macht, wie soll das Ganze weitergehen. Einfach so diese Führung übergeben. Genau.
Ein Punkt, den ich hier sehe, auch im Vers 3, wo es heißt, ihr aber habt alles gesehen, was der Herr, euer Gott, getan hat. Das ist ein Aspekt, den findet man an vielen Stellen in der Bibel. Dieses Gesehen haben, das impliziert, wir dürfen es nicht vergessen. Weil das ist ja das große Problem, das die Menschen oft haben. Wenn wir uns die 40 Jahre vorher anschauen, also die Wüstenwanderung, die Menschen haben unglaubliche Dinge mit Gott erlebt, und zwei Tage später haben scheinbar nichts mehr davon gewusst und haben gegen Gott rebelliert und so weiter. Und deshalb erinnert er das Volk daran. Mhm. Ihr habt gesehen, erinnert euch daran, was Gott getan hat in dieser Zeit, wo er diese Völker ausgerottet hat und so weiter. Weil das ein wichtiger Aspekt ist, um im Glauben standhaft zu bleiben, wie du es ja angesprochen hast, wo er sich Gedanken macht, wie wird es sein in der Zukunft.
Also ich sehe da zwei Punkte, nicht? Der liebe Gott hat für euch gekämpft, das waren so diese Eroberungen, dann war das Land im Besitz, aber dann musste es aufgeteilt werden. Nicht? Also es sind zwei so Schwerpunkte im ganzen Josua-Buch, die er hier komprimiert zusammenfasst. Mhm. Beim Lesen ist mir auch aufgefallen, der Herr im Vers 3, der Herr hat für euch gekämpft. Ja? Mhm. Und im Vers 5, der Herr wird die restlichen Feinde, die vielleicht ja doch noch ein bisschen da sind, ausstoßen. Also es ist schon wieder dieser Gedanke, Gott tut alles. Ja, wie ist das jetzt wirklich? Haben nicht die Israeliten doch auch selbst einiges tun müssen und waren sie nicht auch involviert in so manchen Krieg? Ist es wirklich Gott allein? Wieso betont Josua, dass es Gott tut? Und in Wirklichkeit wissen wir, das Volk war ja schon auch sehr beteiligt.
Ich glaube, das zeigt wieder diese Zusammenarbeit. Die Mauern von Jericho wären nicht eingestürzt, auch wenn die noch 3 Wochen lang darum gelaufen wären. Es war Gott. Und trotzdem sind dann die Israeliten rein und haben es vollstreckt. Und so kann man die ganzen Geschichten durchgehen. Die Schlacht bei Gibeon, die hätten kämpfen können, wie sie wollen. Die Sonne blieb stehen, weil Gott das gemacht hat. Mhm. Und wie wir vorhin schon gesagt haben, das Wirken Gottes ist ja immer so, dass er auch uns mit einbezieht. Mhm. Ja, seit der Schöpfung, sobald da jemand da war, der Tiere benennen konnte, hat er das, was er selbst gemacht hat, delegiert. Ja, und Gott arbeitet mit uns zusammen. Er ist nicht der Alleinkämpfer und wir sind die Zuschauer. Mhm. Aber am Ende müssen wir sagen, er tut das Wesentliche. Er tut das, worauf es ankommt. Und das dürfen wir nicht vergessen. Ja?
Ich meine, ich denke, dass dieses Wirken, das das Volk Israel gezeigt hat oder gebracht hat, das zeigt auch, dass es auf Gott vertraut hat und dass es die Hilfe Gottes angenommen hat und so weiter. Ist ein Unterschied, ob ich mich einbringe auch in ein, ich meine, man kann das sehen als ein großes Projekt, die Eroberung Kanaans, und bringe ich mich ein oder lasse bloß die anderen alles machen. Mhm. Und es ist auch grundsätzlich ist es so, dass Gott sich nie aufdrängt. Ja. Wenn du nicht willst, wirst du nichts mit ihm erleben. Weil dann macht er das nicht.
Das sehen wir im Neuen Testament auch. Gott erreicht die Welt, aber wie erreicht er sie, indem Paulus geht?
Ja, genau.
Also das,
ja. Der Engel kommt und sagt nicht, setz dich hin und ich erkläre dir das, sondern schick zum Petrus und der wird es dir erklären. Genau. Oder zum Paulus, egal wen.
Finde ich, zeigt er das, genau diesen liebenden Gott. Er könnte das ja alles alleine machen. Aber
sogar besser als wir.
Besser als wir, wäre mein nächster Punkt gewesen. Aber er nimmt uns da mit, weil er uns so sehr lieb hat und uns damit teilhaben lassen will, obwohl er weiß, dass wir es nicht so gut machen wie er. Das ist ungefähr so ein banales Beispiel, wie wenn ich halt mit meinen Kindern was mache, schneller baue ich es selber zusammen. Aber liebevoll ist, wenn ich es meine Kinder mitmachen lasse und die dabei lernen und es dauert halt länger und so weiter. Aber wie gesagt, ich sehe da die Liebe Gottes auch darin, dass er den Menschen da mitmachen lässt, obwohl es der sogar schlechter macht. Mhm. Das ist ja eigentlich auch wieder so ein Wahnsinn.
Also ich denke da an Aussagen von Ellen White. Mir ist es in den letzten Jahren immer wieder aufgefallen, wo sie davon spricht, dass wir Mitarbeiter Gottes sind. Ja? Nicht, weil wir so gut sind und es so gut machen, sondern wenn sich jetzt eine Seele bekehrt, dann habe ich viel mehr Freude, die ich sozusagen miterlebe, wenn ich da einen kleinen Beitrag habe leisten können. Ja.
Und wenn wir das einfach ganz praktisch auf unser Glaubensleben auch übertragen, ja, was tun wir, was tut Gott? Ich gebe einfach ein Beispiel. 1. Thessalonicher 5 zeigt eine ganze Menge von Dingen, die wir tun können. Ja. Freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar, den Geist dämpft nicht. Ja. Die Weisungen verachtet, das sind Dinge, die wir tun können. Aber dann kommt Vers 23, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen, der Geist und die Seele und der Leib möge unheilig bewahrt werden. Das macht Gott. Was mache ich? Ich bete. Ich verachte nicht die Weissagung. Ja, ich freue mich alle Zeit. Ich prüfe das, behalte das Gute. Aber die Heiligung macht Gott. Aber das kann er nur machen, wenn ich die Sachen mache. Ja, also da sieht man, glaube ich, sehr schön das bisschen, was wir machen, was aber auch notwendig ist, damit er wirken kann. Das Entscheidende.
Was wir auch nicht bei dieser Frage nicht aus den Augen verlieren dürfen, ist der große Kampf im Hintergrund. Weil das nicht funktioniert, wenn Gott nur agiert, ja. Weil dann wird Satan sagen, ja, das war ungerecht, du als Gott, ja. Aber wenn wir als Menschen getragen von der Liebe Gottes und gestärkt durch den Beistand Gottes und so weiter Dinge tun, dann geben wir Zeugnis für die verändernde Kraft Gottes, und so weiter, ja. Dadurch geben wir Zeugnis für Gott und für seinen Erlösungsplan und so weiter.
Und vielleicht auch noch kurz, ich finde, du lernst auch dabei Gott besser kennen und verstehen, wenn du mitmachen darfst. Ja, weil du einfach siehst, zum Beispiel auf heute übertragen, wenn du Leute zum Glauben bringst, das bist ja nicht du, der den zum Glauben bringt, das sind wir wieder bei dem, das ist ja Gott oder der Heilige Geist. Mhm. Aber es ist trotzdem schön zu sehen, oft ist es nicht so einfach und dann siehst du wieder, was Gott für Probleme mit uns hat und so weiter. Also ich finde, du lernst einfach Gott dabei auch viel, viel besser kennen.
Mhm. Stärkt auch meine Beziehung zu Gott, obwohl ich dem anderen eigentlich eine Hilfe auf dem Weg zu Gott sein will. Und wenn sich der nicht bekehrt, habe ich auch nicht die letzte Verantwortung. Ich brauche nicht deprimiert sein, weil ich versagt habe, sondern ich sage, okay, der liebe Gott hat ja hier seine Hand im Spiel. Und nicht nur ich habe versagt, sondern die Person wollte sich nicht ändern. Ja.
Ich finde, als praktisches Beispiel für die ganze Sache ist ja auch der Kaleb im Buch Josua ganz toll. Ja? Weil da ist denn das Land weitestgehend erobert, aber es gibt noch uneroberte Gebiete. Mhm. Dann sollen die Gebiete verteilt werden. Ja? Es gibt jetzt Gebiete, wo man einfach sich so einen schönen Altersruhe sitzt, ja? Alles gemacht, ja? Vielleicht direkt neben Schilo. Und er sagt, hey, da gibt es dieses Bergland, da sind immer noch Riesen. Er, der Älteste, er ist ja der Älteste im Ganzen, der verdient, dem hätte man wirklich jetzt einfach so ein schönes Häuschen da bauen können. Er sagt, lass mich hingehen, vielleicht wird der Herr mit mir sein. Und ich finde, das ist so eine praktische Anwendung von, wenn ich glaube, dass Gott wirken möchte, dann bin ich auch bereit, nicht immer nur den einfachsten Weg zu gehen, sondern auch mal vielleicht was zu wagen für Gott, was zu wagen in der Gemeinde, weil ich glaube, dass Gott für mich kämpfen, mit mir sein wird.
Wobei man natürlich schon sagen muss, der Kaleb war ja immer so.
Ja, genau.
Der Kaleb war immer so.
Ja, genau.
Beim ersten Mal schon.
Ja, der hat gewusst, Gott kämpft.
Genau, genau.
Wer weiß, Gott kämpft für mich, der ist auch bereit, mal was zu wagen.
Genau.
Auch in der Gemeinde und nicht einfach nur so auf Sicherheit und jetzt Hauptsache, dass mir nichts
passiert. Der Josua und auch der Kaleb, die haben es verstanden.
Die haben es verstanden.
Ich schlage vor, schauen wir einen nächsten kleinen Abschnitt an. Josef, darf ich dich bitten, die Verse 6 bis 8 zu lesen. Kapitel 23, 6 bis 8.
So haltet nun fest daran, alles zu befolgen und zu tun, was im Buch des Gesetzes Moses geschrieben steht, dass ihr nicht davon abweicht, weder zur Rechten noch zur Linken, damit ihr euch nicht mit diesen Völkern vermischt, die noch bei euch übrig geblieben sind, und nicht die Namen ihrer Götter anruft, noch bei ihnen schwört, noch ihnen dient, noch sie anbetet, sondern dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr anhängen, wie ihr es getan habt bis zu diesem Tag.
Und jetzt springen wir noch zu den Versen 12 und 13. Darf ich dich noch einmal bitten? 12 und 13.
Wenn ihr euch aber abwendet und dem Überrest dieser Völker anhängt, die unter euch übrig geblieben sind, und euch mit ihnen verheiratet, sodass ihr euch untereinander vermischt, so sollt ihr gewiss wissen, dass dann der Herr, euer Gott, nicht länger diese Völker vor euch vertreiben wird, sondern sie werden euch zur Schlinge werden und zum Fallstrick und zur Geißel an eurer Seite und zu Dornen in euren Augen, bis ihr vertilgt seid aus diesem guten Land, das der Herr, euer Gott, euch gegeben hat.
Da merke ich einen Josua, der jetzt auch ein bisschen mit Sorge in die Zukunft schaut und sich nicht ganz sicher ist, ob dann alles gut weitergehen wird. Also wir haben hier die Götzen, die erwähnt werden. Und wir haben dann auch diese Vermischung, diese Heirat mit den Nichtgläubigen. Das sind so zwei Punkte. Schauen wir uns die ein bisschen genauer an. Schauen wir mal zu den Götzen. Man soll nicht einmal ihren Namen aussprechen. Ja. Wie soll man das bewerten? Ist es vielleicht doch eine übertriebene, fast so magische Angst vor dem Einfluss, den so ein Götze haben könnte? Was denkt ihr darüber?
Wobei bei mir bei der Fußnote dann noch dabei steht, du kannst auch übersetzen mit bekennen oder preisen. Ich glaube, es geht jetzt nicht nur per se darum, jetzt einen Namen von einem anderen Gott zu sagen, weil dann hätte man ein Problem, darf ich keine Geschichte unterrichten oder irgendwie so. Sondern es geht einfach darum, dass ich dem einfach mehr Wert gebe, als es ist.
Ich meine, wir haben ja in der Bibel ja sogar Beispiele, dass der Marduk, der Bel, dass der Nebo, Kemosh, das Scheusal der Moabiter, ja, die werden ja alle, Astat, Asherah, die werden ja mit Namen genannt. Das ist ja keine Sünde, ja, die die Propheten machen. Aber ich glaube, der Punkt ist tatsächlich schon auch der, das war ja zum Teil so massiv in dem Land, überhaupt in den Ländern, dass man also erst auch wirklich mal sich sehr weit davon distanzieren musste. Zumal man darf ja nicht vergessen, also für uns, wir denken ja Götzendienst, wie absurd und abwegig. Nur, also wenn man sich anschaut, was sie da angebetet haben, dass die nannten den Hauptgott in Kanaan auch El. Der Gott, ja, der Gott des Himmels. Und dann hatten die den Herrn, den Baal, ja, der Herr. Das war gar nicht so weit weg manchmal von dem, was man auch biblisch an Terminologie hat. Und ich denke mir manchmal, da gibt es auch schon gewisse Parallelen auch in unserer Zeit, ja, wo es zum Teil auch sehr falsche Evangelien gibt mit zum Teil ganz ähnlichen Begriffen. Wisst ihr, was ich meine? Da glaube ich, gibt es auch eine Reihe von Parallelen auch für unsere Zeit, ja. Ja, und da ist es manchmal auch der Abstand wirklich wichtig, weil man sonst irgendwann konfus wird. Und dass sie konfus geworden sind, über die Jahrhunderte hat man ja deutlich sehen können im Alten Testament dann.
Mir ist ja aufgefallen, immer wenn Götzen vorkommen im Alten Testament, aber das gilt auch fürs Neue Testament, dann ist im Zusammenhang des Götzens auch immer wieder die Rede vom Dämonischen. Nicht immer, nicht jedes Mal, aber das ist ein Thema, das zieht sich bis hin zu Paulus, das finde ich sogar im Neuen Testament.
Ja. Ich meine, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil wo immer Menschen Erfahrungen mit Götzen machen, machen sie die Erfahrungen mit Dämonen. Ja, klar. Weil der Götze macht definitiv nichts. Ja, klar. Ich meine, der kann nicht reden, der kann nicht hören, der kann gar nichts. Und dann gibt es aber Erfahrungen, die Menschen machen, die man nicht von der Hand weisen kann. Und dann ist eben der Punkt, wer steckt dahinter? Und sich dessen bewusst zu sein, das ist unglaublich wichtig, ja.
Ich meine, früher haben wir von Spiritismus gesprochen, heute reden wir eher von Okkultismus und Esoterik und New Age. Wir haben also moderne Begriffe, aber es geht eigentlich immer wieder um eine sehr gleiche, ähnliche Sache. Sollte man mehr über dieses Böse, dieses Dämonische auch reden, im Sinne von Aufklärungsarbeit? Reden wir zu viel drüber? Reden wir zu wenig drüber? Josa sagt, nicht einmal erwähnen sollte man die. Also ich stehe da manchmal so in einer Spannung und frage mich, was ist so das gesunde Mittelmaß, wenn ich jetzt an junge Leute denke, die haben von manchen Dingen keine Ahnung, stehen in einer Gefahr. Eigentlich müsste ich ja warnen, sage ich mir. Ja? Aber ich will es auch nicht zu betonen, damit es nicht verlockend wird. Ne? Also wie seht ihr das? Reden wir zu viel drüber oder zu wenig drüber? Oder ist es eh gut so, wie wir es machen?
Ich glaube, dass das Mittelmaß, aber das ist jetzt ein... Schön gesagt. Ich glaube, gar nicht darüber zu reden, wäre auch ein Fehler, weil die Dinge gibt's und ich glaube, es ist auch wichtig zu wissen, dass die Dinge gibt. Dem Ganzen wieder zu viel Beachtung zu schenken, wäre wieder ein Problem, glaube ich, weil du dann den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr siehst. Das kann schnell nach hinten losgehen, habe ich auch leider schon bei einigen erlebt, die dann nur noch sich damit beschäftigen und eigentlich das Wichtige aus den Augen verlieren, Gott. Dann nur noch, das ist okkult und das ist okkult und das wird gemacht und so weiter und so fort. Und du eigentlich das Wesentliche verlierst aus den Augen und das ist der Fokus auf Jesus, auf Gott.
Mhm. Und man darf ja nicht vergessen, das vierte Buch Mose lehrt uns ja durch die Geschichte Bileams eine Verfluchung von außen, die ich jetzt nicht mit meinem eigenen Herzen herbeisehne und wünsche, die kann mir gar nichts. Ja, man gibt ja diese Idee, da hat irgendjemand vielleicht einen Fluch auf einen Gegenstand gelegt und der liegt jetzt da in meinem Haus und weil meine Oma den mitgebracht hat und ich weiß gar nichts davon, jetzt werde ich davon irgendwie negativ beeinflusst. Das vierte Buch Mose sagt ganz deutlich nein. Aber das vierte Buch Mose zeigt, wann dann das Problem kommt, wenn wir selbst in Sünde gehen. Das heißt, wir sollten weniger die okkulten Hintergründe von irgendeinem Gegenstand fürchten, als vielmehr unsere eigene Sünde. Und ich glaube, da hat man dann die Ausgewogenheit wieder. Und natürlich gibt es auch okkulte Sünden, das ist ja gar keine Frage. Aber es geht ja immer darum, was habe ich mit meinem eigenen Herzen, wo bin ich von Gott abgewichen?
Und ich finde auch, man sollte das viel besser vermitteln, dass, ja, diese Dinge gibt's, aber mein Gott ist viel größer als diese Dinge. Richtig. Ich brauche keine Angst haben vor diesen Dingen, weil ich kenne so viele Leute, die so Angst haben vor diesen Dingen, dass sie ja nichts Falsches machen oder ja nichts Falsches anrühren oder damit zu tun haben oder wie auch immer, wo ich mir denke, hey, du hast doch Gott, der steht doch über diesen Dingen. Wovor hast du Angst?
Erlaubt mir da einen kleinen Hinweis an unsere Zuseher. Wir im Bogenhofen bringen ja seit einigen Wochen so eine Serie über dieses Thema heraus und wer sich dafür interessiert, den will ich da ganz bewusst einladen, dort vorbeizuschauen.
Die verborgene Welt.
Ja. Noch ein Thema. Keine Vermischung, keine Heirat. Ja? Keine Vermischung. Warum ist das so wichtig für Josua? Das ist auch wieder ein Thema, das im Neuen Testament bei Paulus auch wieder auftauchen wird.
Ne? Kommt ja, geht ja zurück auf die Zeit vor der Sintflut. Ja, das ist ja quasi der Archetypus, der sich dann immer wieder durch, das bei Salomo tritt das auf, dann Nehemia, ja, wenn man dann an Esra und Nehemia denken, die Zeit auch, das ist ja auch noch, also, das ist immer so ein Thema, die Vermischung mit der Welt macht nicht die Welt gläubig, sondern das Volk Gottes korrupt. Ja, das ist immer das Thema. Kannst du die Kirchengeschichte durchverfolgen? Das ist so eine Grundkonstante in der Geschichte. Ja, und das war dem Josua natürlich klar. Und wir lesen ja dann später, dass also so, die Josua noch erlebt haben, ja, die haben es noch vermieden. Und dann danach, Buch Richter, geht's halt richtig bergab.
Wie gefährlich das ist, das sehen wir ja eben, du hast ihn schon angesprochen, in Salomo, das ist noch eine lange Zeit hin aus der Sicht Josuas, aber da sieht man es ganz deutlich, der so deutlich als der weiseste Mensch überhaupt dargestellt wird. Eine innige Beziehung zu Gott hat, Gott spricht zu ihm ganz deutlich Und diese Beziehung zu seinen heidnischen Frauen macht das alles kaputt. Mhm. Und das ist immer ein schleichender Prozess. Mhm. Ganz langsam, die Abweichungen vom Ideal, die gehen so langsam, dass man das gar nicht merkt.
Das ist das Problem. Es geht langsam. Es geht immer sehr, sehr langsam. Man merkt es gar nicht. Ja?
Genau.
Und bei Salomo ist es ja so, er lässt sich dazu verleiten, sogar für seine heidnischen Frauen auch Götzentempel in unmittelbarer Nähe sozusagen aufzurichten. Und da staunen wir über diesen weisen Mann, der hier so unklug handelt.
Genau.
Ja, und wie gesagt, um praktisch zu werden, ich finde, es ist schon, wenn du eine Frau hast oder einen Mann hast, je nachdem Partner hat, ist es schon eine Herausforderung, eine Aufgabe, wenn die beide gläubig sind, eine Ehe zu führen. Wenn du jetzt einen Partner hast, der aber nicht den gleichen Glauben teilt wie du, dann wird es halt wirklich schwierig. Und das Problem ist, das hast du eher schon erwähnt, es ist immer leichter, jemanden runterzuziehen, als hochzuziehen. Du lässt dich meistens eher zu dem Schlechten verleiten, als wie zu dem Guten. Also, dass du wirklich standhaft bei Gott bleibst, sondern meistens neigst du eher dazu, dass du Kompromisse eingehst.
Also das, was Josua hier sagt, ist absolut auch heute 2025 noch ein Thema, das nicht unwichtig ist.
Ich finde es so schön, er sagte hier, dass du nicht abweichst, weder zur Rechten noch zur Linken, weil ich meine, das ist ja auch, sagen wir, in unserem Leben, unserem Gemeindekontext, in Familien ja auch ein Problem. Der eine fällt rechts runter, der andere fällt links runter. Das ist ja ein Thema, was ja auch Mose schon angesprochen hat, ja. Nichts hinzunehmen, nichts hinzufügen, nichts wegnehmen. Aber was ich so schön finde, ist, dass dann später beim Jesaja diese Verheißung kommt und deine Ohren werden das Wort hören, das hinter dir her spricht. Dies ist der Weg, den geht, wenn ihr zur Rechten oder zur Linken abbiegen wollt. Es ist also nicht so, dass Josua jetzt sagt, naja, passt mal gut auf den Weg, ja, habt eure Karte, dass ihr, sondern es ist ja so, dass Gott uns auch führt. Am Ende gehst du nur zur Rechten oder zur Linken, weil du auch die Stimme Gottes ignoriert hast. Wir müssen jetzt keine Panik kriegen, werde ich dem Weg bleiben, es ist ein gerader Weg. Gott hat verheißen, dass er uns auch dann in der Situation warnt. Und die Frage, das weiß ich aus meinem eigenen Leben auch, die Frage ist, tue ich die Warnungen dann durch das Glauben oder denke, ah, das habe ich schon unter Kontrolle, ist nicht so schlimm.
Passt schon.
Das ist jetzt, ja, passt schon, genauso. Und dann passt es halt eben nicht mehr.
Mhm. Ja. Okay, schauen wir zu den Versen 15 und 16. Springen wir dorthin, weil da wird auch noch ein, sage ich jetzt einmal, spannendes Thema angerissen. Jürgen, würdest du uns das lesen? Verse 15 und 16.
Aber es wird geschehen, wie jedes gute Wort über euch gekommen ist, dass der Herr, euer Gott, zu euch geredet hat. Ebenso wird der Herr jedes böse Wort über euch kommen lassen, bis er euch aus diesem guten Land ausgerottet haben wird, das der Herr, euer Gott, euch gegeben hat. Wenn ihr den Bund des Herrn, eures Gottes, den er euch geboten hat, übertretet und hingeht und anderen Göttern dient und sie anbetet, dann wird der Zorn des Herrn über euch entbrennen und ihr werdet schnell weggerafft aus dem guten Land, das er euch gegeben hat.
Also eine klare Aussage. Wenn ihr hier den Bund nicht einhaltet, dann werdet ihr sogar hinweggerafft werden. Ja. Wir reden natürlich viel lieber über die Liebe Gottes und eher ungern über den Zorn Gottes. Und da will ich jetzt einhaken. Was ist der Zorn Gottes? Wie kann man den definieren? Was bedeutet er? Was bedeutet er nicht? Was können wir über diesen Zorn Gottes sagen? Auch wieder ein Thema im Alten und im Neuen Testament bis hin in die Offenbarung.
Also wir können ganz deutlich sagen, aus der Offenbarung, der Zorn Gottes ist sündlos. Wenn Gott seine Zornesschalen ausgießt in den 7 letzten Plagen, sagen die sündlosen Engel, wahrhaftig und gerecht bist du. Ja, die sagen nicht, was ist denn jetzt los? Sondern die sehen, dass das absolut in Übereinstimmung ist mit dem Gott der Liebe, den sie auch immer schon kennengelernt haben. Mhm. Das, glaube ich, für uns ganz wichtig. Das ist nicht eine abstrakte Handlung. Ich glaube, dass Gott wirklich zutiefst traurig ist über Sünde. Aber das ist halt nicht das, was wir oft vielleicht von Eltern oder Verwandten kennen, dass Leute so rot werden und dann aus der Haut fahren und willkürlich auf alles eindreschen oder so. Das ist es nicht. Also nichts mit Sünde und Stolz zu tun. Ja.
Der Zorn Gottes hat nichts mit Zornesausbruch zu tun. Genau. Ja? Also obwohl wir da auch das Wort Zorn dann hineinmischen. Ja? Okay, das ist es nicht. Wie kann man das trotzdem noch ein bisschen näher definieren? Was ist Zorn Gottes?
Ich meine, der Zorn Gottes ist auf alle Fälle eine Folge seiner Liebe. Mhm. Er sieht, das heißt ja, dass Gott die Sünde hasst. Zornig ist drauf, kann man dann auch sagen. Ja. Und warum? Weil die Sünde die Menschen, die er gemacht hat und die er von tiefstem Herzen liebt, letztendlich in die ewige, ins ewige Verderben stürzt. Ich glaube, jeder, der selber Kinder hat, der kann das nachvollziehen. Mhm. Da kommt jemand und das, was du inniglich liebst, macht er kaputt. Und das hat gar nichts damit zu tun, mit Egoismus oder so. Das ist ja, da muss man aufpassen, das ist schnell die Motivation. Aber in dem Fall so, das ist die wirkliche Liebe, der innigste Wunsch, dass es dem Gegenüber gut geht. Und da kommt jemand und macht das kaputt. Mhm. Und das kann ich, da kann ich nicht glücklich drüber sein.
Da kann ja nicht also, zuschauen, wenn sowas
ja, da kann man nicht zusehen. Eben, das ist.
Eltern sind zornig, wenn ihr Kind schlecht behandelt wird.
Genau.
Ja, und das ist auch gut so, dass das so ist.
Richtig.
Das ist ein Beweis ihrer Liebe.
Ganz genau. Also wenn ich da zusehe, cool, mhm. Ist das ein Zeichen der Liebe? Wahrlich nicht. Oder der Rücksicht auf den, der jetzt das Kind misshandelt, was auch immer. Mhm. Das ist doch ein völlig falsches Verständnis. Mhm.
Ich meine, der Zorn Gottes ist ja auch so ein theologisches Thema in der Bibel, im Alten und im Neuen Testament, das haben wir schon gesagt. Warum ist das ein wichtiges Thema? Welche theologische Relevanz hat dieses Thema des Zornes Gottes?
Ja, vor allem aufs Ende gesehen einfach, dass irgendwann ein Gericht ist. Es wird irgendwann zu einem Gericht. Mhm. So wie in 2. Mose, jetzt glaube ich, Kapitel 34, wo Gott beschrieben wird, wo es auch heißt, er ist langsam zum Zorn. Also er ist schon sehr langsam zum Zorn, aber irgendwann kommt der Zorn.
Ja, nicht unfähig zum Zorn, langsam zum Zorn.
Genau, genau. Ja, das und das ist das Gleiche wie mit dem Gericht, das dauert lange, aber irgendwann kommt das. Mhm. Und das vergessen immer viele. Und ich glaube, viele haben einfach ein Problem, so einen liebenden Gott vereinbaren mit einem Gott, der doch am Ende dann irgendwann halt richten muss. Mhm. Nicht, weil er es will, aber weil er muss. Er kommt dann nicht drum herum, weil halt manche nicht bei ihm sein wollen. Ja. Und Zorn Gottes sehe ich auch ein Stück weit so, dass halt einfach, du gehst den falschen Weg, weil Gott sagt dir, wenn du auf meinem Weg bleibst, passiert gar nichts. Aber wenn du halt davon abweichst, ja, dann lasse ich dich halt da drin. Und dann kommen die Konsequenzen und das sehe ich ein wenig so als diesen Zorn Gottes dann. Du musst halt auch mit den Konsequenzen leben und die Sünde, die über dich hereinbricht oder. Ja.
Also Zorn Gottes hat auch was mit Gericht oder Endgericht zu tun. Ja.
Wird vielleicht noch ergänzen. Ich meine, es gibt natürlich die Konsequenzen der Sünde, aber die trägt zum Teil auch ein Gläubiger der Vergebung. Also es gibt Konsequenzen. Aber es gibt, glaube ich, neben den Konsequenzen auch eine gerechte Strafe. Und es ist zwar wahr, dass die Sünde ihre eigenen Konsequenzen mit sich bringt, aber es ist nicht wahr, dass die Sünde sich selbst bestrafen kann. Weil die Sünde kann nicht das gerechte Gericht über sich selbst aussprechen, weil sie per Definition ungerecht ist. Es muss also jemand geben, der für Gerechtigkeit sorgt. Und das ist ja auch die theologische, praktische Bedeutung für uns, dass wir eben nicht jetzt die Sünden von allen bestrafen sollen oder uns rächen sollen. Gott sagt, mein ist die Rache.
Genau.
Weil er kennt das Herz. Er kann dieses, was er selbst nennt, seltsame Werk, dann Lebewesen, die er geschaffen hat, die er liebt, bestrafen zu müssen. Er kann das durchführen ohne Sünde. Das würden wir gar nicht können. Ja, aber er kann das. Und deswegen dürfen wir ihm das abgeben. Und ich glaube, es ist total wichtig, wenn man ein Täter ist, möchte man immer die Vergebung haben. Ja? Mhm. Aber ein Opfer sehnt sich auch nach Gerechtigkeit. Und wir möchten im Himmel ja auch die Sicherheit haben, dass dort niemand wieder mit der Sünde anfängt. Also muss auch ganz klar gemacht werden, dass die Sünde wirklich keinen Platz hat. Was auch dazu führt, dass die Sünder, die daran festhalten wollen, bestraft werden.
Ja, vor allem, weil wir auch immer reden von einem liebenden Gott. Und es wäre ja komisch, wenn dieser liebende Gott nicht zornig oder einen Hass gegen die Sünde hätte. Mhm. Es wäre ja komisch, wenn wir sagen, ja, der liebende Gott liebt auch die ganze Sünde und so weiter. Das ergibt doch keinen Sinn. Und da, finde ich, kommt auch so dieser Zorn Gottes ins Spiel, dass er einfach zornig ist auf diese Sünde. Nicht auf den Sünder, da muss man wieder aufpassen, nicht auf den Menschen, aber er hasst halt einfach diese Sünde, weil er sie nicht versteht und weil er nicht versteht, warum.
Aber letztendlich wird er eben auch den Sünder vernichten und vernichten müssen.
Ja, weil der nicht bei Gott sein
will. Wenn er nicht bei Gott sein will, das ist ja der Punkt. Das ist ja niemand, der sich danach sehnt, nach der Gegenwart Gottes, der verloren geht. Dafür hat Gott wahrlich alles getan. Schauen wir nach Golgatha. Ja. Also das ist die Tiefe dessen, was dort passiert wird, schreibt Ellen White, nicht umsonst wird uns in alle Ewigkeit bewegen. Ja. Also jeder, der möchte, kann, aber wer nicht will, für den wäre ja eine Ewigkeit in der Gegenwart Gottes die Hölle.
Ja. Und man darf ja nicht vergessen, dass Gott gibt uns ja letztendlich eine Wahl und was er uns wählen lassen kann, ist Leben oder Tod.
Genau.
Wir sagen immer, du kannst wählen, willst du mit Gott leben oder ohne ihn, aber das stimmt eigentlich nicht wirklich, weil du kannst nicht ohne Gott leben. So, also im letzten Sinne geht das gar nicht.
Nein.
Du kannst nur mit Gott leben, also Leben oder Tod. Also da hat der Hamlet schon recht, sein oder nicht sein. Ja, das ist die Frage, das ist wirklich die Frage. Steht in 5. Mose, Leben oder Tod. Und jeder Mensch entscheidet letztendlich, ob er leben möchte, was nur mit Gott geht. Und wir sehen bei der Wiederkunft, wenn Jesus wiederkommt, werden Menschen lieber sagen, wir würden einen Bergrutsch, ja, Berge fällt auf uns, zerstört werden, als mit Jesus zusammenzuleben. Und Gott gibt ihnen letztlich, was sie sich wünschen.
Genau.
Und das tut ihm auch weh, aber er macht es.
Also ich denke mir, wenn Gott nicht schlussendlich ein Endgericht halten würde, dann würde das Böse und auch der Böse, der Satan und seine Dämonen, verewigt werden. Und das wäre eigentlich nicht liebevoll, das Böse ewig zuzulassen. Mhm, ja.
Und ich meine, und letztendlich würde das eben dann dieses Problem aufwerfen, was soll dann mit dem Bösen sein? In der Gegenwart Gottes können sie nicht leben und das führt dann schlussendlich doch irgendwie zu einer ewigen Hülle oder so, ja. Und das hat doch nichts mit Liebe zu tun.
Mhm. Also. Es gibt jetzt heute auch in adventistischen Kreisen die Idee, dass Gott nicht wirklich strafen kann, weil seine Barmherzigkeit und Liebe einfach so groß sind, dass er es nicht schafft, da jemanden zu vernichten sozusagen. So ganz kurz, was würdet ihr antworten, wenn jemand so eine Idee in die Diskussion einwirft?
Ich würde sagen, das klingt auf den ersten Blick ganz fromm, zerstört aber das Evangelium. Mhm. Wann immer man in der Bibel im Alten Testament sieht, dass Gott sein Volk rettet, werden auch die Feinde
vernichtet.
Es ist ein Engel Gottes, der die aus Ägypten rausführt. Es ist ein Engel Gottes, der die Assyrer besiegt. Wenn Gott nicht aktiv das Böse straft, woher wollen wir wissen, dass er aktiv rettet? Ja, und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Er ist unser Retter, auch vor dem Bösen. Und manchmal ist das Böse auch in Gestalt von Dämonen, Satan oder auch bösen Menschen. Ja, er ist unser Retter. Und ich glaube, dass dieser Punkt wirklich ganz entscheidend ist, dass Gott nicht nur Liebe, sondern auch Gerechtigkeit ist.
Mhm. Das ist und dass das eine dasselbe ist.
Das ist ein, ja, genau, das eine, ja, genau. Es sind zwei verschiedene Aspekte derselben Sache, aber man darf sie nicht genau ausspielen. Ne?
Ja. Und eben, was ich vorher auch meinte, das wäre auch keine Liebe. Was hätte ein ungläubiger Mensch davon, immer auf ewig in der Gegenwart Gottes leben zu müssen? Das wäre für den schrecklich.
Weil wenn letztendlich die Sünde sich selbst vernichtet, ist die Sünde unser Retter und nicht Gott. Da müssen wir nämlich nur warten, bis die Sünde sich selbst erledigt hat, dann sind wir der Sünde dankbar, dass sie selbst erledigt hat. Mhm. Aber das ist nicht wahr. Die Sünde kann nicht ein gerechtes Gericht über sich sprechen. Das muss Gott machen. Mhm. Und Gott wird das tun. Und alle Engel und auch wir nach den 1000 Jahren werden sagen, heilig und gerecht bist du.
Genau. Und es ist ein fremdes Werk für Gott. Er macht es aber dennoch.
Ja, es tut ihm weh. Genau. Wie ein Chirurg, der was rausschneiden muss, was ihm auch nicht Freude macht.
Noch viel mehr. Weil, ich meine, Gott liebt ja jeden Menschen, unabhängig davon, ob er ein guter oder ein schlechter Mensch war. Und zwar sicherlich viel mehr, als wir uns vorstellen können. Ja. Aber er weiß, dass es nicht geht. Es wäre für den, den er am Leben lässt, nicht gut, weil der letztendlich nicht glücklich wäre. Und die Ewigkeit ist unglaublich lang.
Ja, das stimmt. Also,
und wenn da irgendetwas ist, was mich unglücklich macht, dann macht das die Ewigkeit zur Hölle. Mhm. Das ist die Gnade Gottes, die das Böse vernichtet.
Ja. Ja.
Und nicht die fehlende Liebe.
Ja. Sollen wir die ganze Gnade predigen?
Und genau.
Wenn ich auf die Uhr schaue, dann merke ich, unsere Zeit ist leider schon abgelaufen. Ich will noch mit einem schönen Vers aus diesem Kapitel enden. Das ist der Vers 11.
Oh ja.
Ich werde ihn gleich selber lesen. So achtet um eures Lebens willen genau darauf, den Herrn, euren Gott, zu lieben. Achtet genau darauf. Das ist also mit Betonung.
Wenn mir in der Schlachter steht, habt gut Acht auf eure Seelen, dass ihr den Herrn, euren Gott, liebt habt. Ja, achtet so auf euer Denken, glaube ich, so ein bisschen, achtet darauf.
Ja. Also die Aufforderung, Gott zu lieben. Dann werden die anderen Dinge auch gelingen. Mhm. Das ist so ein schöner Satz hier mitten in dieser Rede. Liebe Zuseher, wir kommen zum Schluss. Ein Gedanke. Stellt euch einmal vor, egal ob ihr jung oder alt seid, dass ihr schon eurem Lebensabend entgegengeht, so wie der Josua. Wenn ihr so ein Wort an die junge Generation richten könntet, was würdet ihr ihnen sagen? Was wäre eure Botschaft? Jürgen, bitte bete noch mit uns. Danke.
Gerne. Herr Jesus Christus, so wie wir jetzt zum Ende noch gelesen haben, hilf uns, dass wir wirklich darauf achten, dass wir dich von ganzem Herzen lieben, Herr, weil ich mir auch sicher bin, dass dann der Rest folgt, dass wir einfach erkennen, dass du der bist, der macht und tut im Hintergrund, unsere Wege leitet, uns führt und alles vorbereitet schon im Vorhinein. Wir müssen halt nur mit dir diesen Weg beschreiten, weil wir einfach, ja, wie gesagt, dich lieben und dir nachfolgen. So wie damals das Volk Israel in der Wüste der Wolkensäule nachgefolgt ist. So hilf uns, dass wir auch heute diese Wolkensäule, also dich, erkennen in unserem Leben und dir nachfolgen und dahin gehen, wo du willst, weil wir dich einfach, ja, ich kann es nur immer wieder betonen, dich lieben und wissen, dass du das Beste für uns willst, dass wir auch diese Verheißungen in Anspruch nehmen aus dem Alten Testament oder generell aus der Bibel, dass wir diese Geschichten haben, wo wir sehen, dass du einfach wirklich alles gemacht hast. Du hast für das Volk gekämpft, du hast die Feinde vertrieben. Es warst am Ende einfach immer du, genauso wie in unserem Leben auch heute. Und hilf uns da einfach, dass wir uns selber nicht zu wichtig nehmen, sondern einfach wirklich immer wieder darauf bedacht sind, dass du es bist, der alles macht, und hilf uns einfach, das zu erkennen und dass das uns einen Seelenfrieden schenkt. Amen.
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 Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen.